der D2, ne?
Ja, ja.
Wenn's. Klappt. Gut. Ja. Viel Spaß den Kindern und den Teenies. Es soll heute nochmal um die Geschichte von David gehen. Teil 2. Teil 1 war ja im April. Und heute geht es um Charaktereigenschaften von David. Ich hatte das letzte Mal über den Weg in Davids Berufung gepredigt. Und da sind wir schon auf die Berufungsgeschichte eingegangen. Und der Grund, warum David als König berufen worden ist, war jetzt nicht, dass er besonders stattlich war. Die Brüder hätten jetzt eher den Vorstellungen eines künftigen Königs entsprochen. Aber der Prophet Samuel bekommt von dort Gott ganz deutlich gesagt, dass es bei der Auswahl des Königs nicht um äußere Faktoren geht, sondern es geht um das Herz. Und der Schlüsselvers dazu steht in 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen er ist, der Herr aber sieht das Herz an. Warum ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Und warum hat ausgerechnet Gott diesen kleinen Hirtenjungen als König ausgewählt? Gott hat offensichtlich in David etwas gesehen, was den Menschen in seinem Umfeld nicht aufgefallen ist. Gott hat das Potenzial in David gesehen. Er wusste, dass David trotz aller Angriffe durchhalten würde, dass er Gottes Gegenwart über das Ansehen der Menschen stellen würde. Er würde bereit sein, aufrichtig Buße zu tun. Er würde das Haus Gottes lieben und in einem Lebensstil der Anbetung leben. Das sind die Kriterien für einen König, die ich rausgefunden habe, die auf das Leben von David zutreffen. Und ich möchte auf 3 Punkte eingehen. Der erste Punkt betrifft das Durchhalten bei Anfechtungen. Zweiter Punkt, ein Lebensstil der Anbetung und Leidenschaft für die Gegenwart Gottes. Und der dritte Punkt, die Bereitschaft zur Umkehr und aufrichtige Buße. Ich fange mit dem ersten Punkt an, durchhalten bei Anfechtungen. Und ich hatte in der letzten Predigt gesagt, dass David nicht nur ein kleiner Hirte war, sondern auch ein Anbeter und ein Kämpfer. Und er ist durch eine Schule der Zerbrochenheit gegangen. Seine Ausbildung und seine Zurüstung für die Rolle des Königs war mit Angriffen und mit Schmerzen verbunden. Und wir wissen, wie sich David gefühlt hat, weil er in den Psalmen sein Herz vor Gott ausschüttet und ihm seine ganze Verzweiflung bringt. Als David von Saul verfolgt wird und das Königreich verlassen muss, da könnte man denken, dass der Traum von seiner Berufung geplatzt ist. Aber David gibt nicht auf. Er setzt sich weiter für das Königreich ein. Mir ist das gar nicht so klar gewesen, aber als sich der David bei den Philistern aufgehalten hat, nachdem er vor Saul geflohen ist, das kann man in 1. Samuel 27 bis 29 nachlesen, da habe ich gedacht, warum sind diese Philister auch noch gegen David? Weil die wollten ihn nicht mitmachen lassen. Und ich dachte, warum? Bis ich mir auf der Landkarte angeguckt habe, was David da eigentlich gemacht hat. Der hat nämlich immer, wenn er Feldzüge unternommen hat, zu den Philistern gesagt, ich gehe jetzt zu dem Stamm Israels und zu dem Stamm Israels. Und in Wirklichkeit hat er feindliches Land eingenommen. Das heißt, er hat heimlich das Königreich Israels vergrößert. Und deswegen waren die Philister zu Recht misstrauisch. Er war nicht auf der Seite der Philister, sondern er stand auf der Seite der Israeliten, die ihn eigentlich in die Wüste gejagt hatten. Aber David hat trotz aller Angriffe und Anfechtungen zu seinem Volk gehalten. Und er hat durchgehalten. Wenn er das nicht getan hätte, wäre er nicht in seine Berufung gekommen. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Weil Gott hat auch für jeden von uns eine Berufung. Und es wird Angriffe und Anfechtungen geben. Und es wird uns davon abhalten wollen, in diese Berufung hineinzukommen. Ich möchte es versuchen, an einem Bild zu erklären. Es war einer der allerersten prophetischen Eindrücke, die ich vor 20 oder 25 Jahren erhalten habe. Und das ist mir deutlich in Erinnerung geblieben. Das war eine Person, die hat mich auf so einer Blumenwiese gesehen. Und es war alles schön. Und plötzlich hat sich vor mir ein Loch aufgetan und ich bin in einen tiefen Schacht gestürzt. Was habe ich da unten gemacht? Anstatt zu verzweifeln, habe ich wohl angefangen zu graben und Kohle in einen Karren wegzubringen. Ich habe einfach in der Dunkelheit weitergemacht und mir einen Weg in Richtung Licht gegraben. Bis ich dann wieder nach oben kam und den Karren mit der abgebauten Kohle hinter mir hergezogen habe. Über Berge und Täler. Und irgendwann war der Strick so dünn, dass ich den Karren mit der Erinnerung an die Zeit im Bergwerk loslassen konnte. Das war das Bild. Es ist viele Jahre her, dass ich das bekommen hatte. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich gerade in so einer Situation befindet. Vielleicht ist der ein oder andere auch in so einen Schacht gestürzt und alles Licht ist verschwunden. Und falls das so ist, möchte ich dir Mut zusprechen. Du bist nicht allein und du wirst wieder ins Licht kommen. Halte durch. Jesus gebraucht ein ganz ähnliches Bild von einem Weizenkorn, das fällt auch in die Erde und es stirbt. Aber indem es stirbt, bringt es viel Frucht. Scheinbar löst sich unten in der Erde alles auf. Aber da entstehen Wurzeln und der tiefe Wunsch, wieder ans Licht zu kommen. Eine Sehnsucht, die ein Ziel hat, treibt die Wurzeln gegen jeden Widerstand wieder nach oben. Das ist ein Geheimnis. Widerstand bringt Wachstum und macht uns stark. Und der Druck bringt uns in unsere Berufung. Wenn wir durchhalten und nicht aufgeben. Und es wartet ein Segen auf diejenigen, die Widerstände überwinden. Oft ist es ja nicht so, dass wir Christen von Erfolg zu Erfolg gehen und unser Leben mit Leichtigkeit meistern. Aber gerade die Widerstände zeigen, dass uneingenommenes Land vor uns liegt. Und Gott möchte es uns geben. Und er möchte uns in unsere Berufung und Bestimmung hineinbringen. Manchmal sind solche Angriffe ein Zeichen dafür, dass Gott etwas vorhat. Das können Angriffe auf Beziehungen sein. Und hier gilt es, wachsam zu sein. Angriffsziele können auch die eigenen Kinder sein. Überhaupt die nächste Generation. Denn der Feind möchte verhindern, dass der Segen auf die kommende Generation weitergeht. Also vielleicht kennen das einige Eltern, wenn plötzlich Sonntagmorgen eine Unlust auftritt und Streit kommt, und die Kinder sich sperren und es ein totaler Kampf ist, überhaupt bis zum Auto und dann in den Gottesdienst zu kommen. Im Zusammensein mit den Jugendlichen aus der G-Light Bar sind mir Angriffe vertraut geworden. Aber wir nehmen nach jedem Angriff mehr Land ein. Und wir erleben Gottes Gegenwart und seine Kraft. Letzten Donnerstag war so eine Situation. Ich habe die Kids eingeladen, zum Bibellesen und zum Austausch mit nach oben zu kommen. Und jemand sagte, nö, das ist doch blöd, sowas mache ich nicht mehr mit. Und dann haben wir alle abgesagt. Und ich habe dann alleine oben gesessen und habe angefangen, für die Kids zu beten. Dann kam noch ein Mitarbeiter dazu und irgendwann hatten wir den Eindruck, wir probieren es nochmal. Und er ist dann runtergegangen und hat einen Jugendlichen angesprochen und der kam dann mit. Und plötzlich geht die Tür auf und 8 bis 10 Jugendliche kommen rein. Die haben sich ins Büro gedrängt, auch die Person, die das vorher blöd fand. Und die waren disziplinierter als sonst. Wir haben uns ausgetauscht und wir haben sogar zusammen gebetet. Und Gott war ganz stark da. Aber vorher war Widerstand. Und ich mache immer mehr die Erfahrung, dass sich solche Widerstände durch Gebet auflösen können. Und deshalb kann ich sagen, betet für eure Kinder. Betet für die nächste Generation. Betet für diejenigen, die euch anvertraut sind. Betet für die Schwachen im Glauben. Betet für eure Freunde, für eure Familie, für eure Arbeitskollegen. Betet, damit ihr Land einnehmt und Widerstände überwindet. Betet. Und damit komme ich zu dem nächsten Kriterium für einen König. Das ist das zweite. Das ist der Lebensstil der Anbetung und eine Leidenschaft für Gottes Gegenwart. David hat sein Leben komplett auf Gott hin ausgerichtet. Ihm bringt er seine Ängste und Sorgen oder auch seinen Ärger, seine Freude und seinen Schmerz. Ihn betet er in jeder Situation an. Und sein ganzer Lebensinhalt besteht darin, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Und es ist erstaunlich, egal wie schwierig die Lebensumstände von David gerade sind, der betet immer Gott an. Als er sich vor dem Philisterkönig Abimelech wahnsinnig stellt, um nicht getötet zu werden, schreibt er in Psalm 34, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass er die Elenden hören wird und sich freuen, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Oder als er vor Saul in eine Höhle geflohen ist, als er wirklich in Todesgefahr war, schreibt er in Psalm 57, mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. David wird verfolgt und muss um sein Leben fürchten. Und die Zukunft sieht auch nicht gerade rosig aus. Wie kann der nur solche Psalmen schreiben und Gott loben? Ich denke, zu einem Lebensstil der Anbetung gehört ein Perspektivenwechsel. Es sind nicht die Umstände, die regieren, auch nicht ich regiere, sondern Gott regiert. Heute Morgen im Auto habe ich die Nachrichten gehört und ich habe gedacht, Gott regiert. kann ich ihn in allen Umständen meines Lebens anbeten, mit dem Wissen, dass er regiert? Kann ich von mir und meiner eigenen Perspektive wegschauen und die Perspektive Gottes einnehmen? David konnte das. Und das macht ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Und nachdem David als König eingesetzt worden ist, hat er einen tiefen Wunsch. Er möchte ein sichtbares Zeichen von Gottes Gegenwart in seiner Nähe, und das ist in diesem Fall die Bundeslade. Die Bundeslade war in der Zeit von Mose in der Wüste angefertigt worden und befand sich jetzt in Juda. Aber David möchte sie bei sich haben, und nach einigen Zwischenfällen gelangt die Bundeslade schließlich nach Jerusalem. Die Israeliten ziehen mit Jubel und Lob Gottes durch die Straßen, und David tanzt mit einem leichten Leinenschurz bekleidet neben der Bundeslade her. Jetzt muss man sich vorstellen, dass oben am Fenster seine Frau Michal steht und sie sieht ihren Mann, den König von Israel, mit einem Leinenschurz bekleidet auf den Straßen tanzen. Und sie verachtet ihn. 2. Samuel 6, Vers 20 sagt sie zu David: Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Mit deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel. David erwiderte: Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seine Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt, und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Und dann steht in der Bibel so ganz lapidar, dass Michal ihr Leben lang keine Kinder bekam. Es könnte mehrere Ursachen haben. Also vielleicht war es Unfruchtbarkeit, aber vielleicht hat ihre Verachtung David auch abgestoßen und er hat einfach nicht mehr mit ihr geschlafen. Das wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass David auf jeden Fall in Gottes Gegenwart leben möchte. Und das ist ihm wichtiger als sein Ansehen als König vor den Menschen. David möchte Gott zu Ehren leben, und für ihn möchte er tanzen und singen, und ihn möchte er loben. Der fürchtet sich nicht vor der Meinung der Menschen. Er steht ganz allein vor Gott, und das macht ihn unabhängig und souverän. David schämt sich nicht davor, seinen Gott leidenschaftlich anzubeten. Und seine Rolle als König engt ihn auch nicht ein. Sie hindert ihn nicht daran, ausgelassen zu sein, zu jubeln, zu tanzen. Aber nicht alles, was David gemacht hat, war gut. Und damit komme ich zu dem dritten Kriterium für einen Mann nach dem Herzen Gottes. Drittens, Bereitschaft zur Umkehr und aufrichtige Buße. Es war einmal im Frühling, da sitzt David auf seiner Terrasse und sieht eine Frau beim Baden, die ihm gefällt. Die Frau heißt Bathseba, und obwohl sie mit dem Soldaten Uriah verheiratet ist, lädt David sie zu sich ein und schläft mit ihr. Bathseba wird sofort schwanger, und weil ihr Mann als Soldat monatelang unterwegs ist, kommt er als Vater des Kindes nicht in Frage. Jetzt hat David ein Problem. Er versucht erstmal, den Mann nach Hause zu locken, damit er mit seiner Frau schläft, aber der Plan funktioniert nicht. Und dann, als grausamstes und letztes Mittel, lässt er den Soldaten an die Front schicken und lässt ihn praktisch von seinen Feinden umbringen. Uriah stirbt und David nimmt Bathseba als Frau zu sich. Bathseba bringt einen Sohn zur Welt und David lädt mit seinem Verhalten furchtbare Schuld auf sich. In der Bibel steht, dass Gott das Handeln von David verabscheut hat. Und zum Glück gibt es zu der Zeit einen Propheten, Nathan, der den Mut hat, David auf seine Schuld anzusprechen, indem er ein Gleichnis gebraucht. Und David fällt es wie Schuppen von den Augen. Er wird überführt und er tut aufrichtig Buße. In dieser Situation schreibt er den Psalm 51, ab Vers 12. Da betet er: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. David bereut seine Schuld. Er hat Gott betrübt und er bittet um ein reines Herz. Er bittet um Erneuerung und Beständigkeit. Und er bittet darum, dass Gott seinen Heiligen Geist nicht von ihm nimmt. Hier helfen keine Opfer, keine Wiedergutmachung. Hier gibt es nichts, was ihn von seiner Sünde befreien kann. Das einzig allein die Verzweiflung über seine schwere Schuld kann David Gott bringen. Und er weiß, dass Gott ihn in seiner aufrichtigen Haltung der Buße nicht zurückweisen wird. Und trotz seiner Schuld ist bei David ein ganz tiefes Vertrauen in Gott vorhanden. Und er weiß, dass Gott ihn reinigen wird, auch wenn er die Konsequenzen seiner Schuld tragen muss. Das Kind aus der Verbindung mit Bathseba wird todkrank und stirbt. Aber David lebt in dem Bewusstsein, dass Gott ihn wirklich von seiner Schuld gereinigt hat. Deshalb kann er zu Bathseba gehen und sie trösten. Er schläft nochmal mit ihr, sie wird schwanger und das Kind aus dieser Verbindung wird der nächste König. David hat nicht nur aufrichtig Buße getan, er hatte auch ein tiefes Verständnis von der Gnade Gottes, die ihn von aller Sünde gereinigt hat. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist nicht jemand, der alles richtig macht oder möglichst wenig Fehler macht, sondern jemand, der Fehler erkennen und aufrichtig bereuen kann. Das macht Jesus am Beispiel von zwei Menschen deutlich, die in den Tempel kommen. Der eine, ein schriftgelehrter Pharisäer, betont, dass er von allem den Zehnten gibt, dass er regelmäßig fastet. Und er dankt Gott dafür, dass er nicht so ist wie der Zöllner, der sich neben ihm im Tempel aufhält. Und der Zöllner wagt gar nicht den Kopf zu heben und sagt nur: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dass er gerechtfertigt und gereinigt wird, während der Pharisäer in seinem Hochmut keine Anerkennung vor Gott findet. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Hier schließt sich der Kreis und das ist wieder die Bibelstelle vom Anfang. Es geht gar nicht um unsere Wirkung nach außen, es geht um unser Herz. Wir haben eine königliche Berufung. Und Gott hat jedem von uns ein Land gegeben, in dem wir in seinem Auftrag regieren dürfen. Gott hat uns eine königliche Autorität gegeben, um in unserem Umfeld sein Königreich auszubreiten. Und die Eigenschaften, die David hatte, die Kriterien, die ihn als König ausgezeichnet haben, die können auch uns helfen bei der Ausübung unserer Königsherrschaft. Und so können wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes werden und einen königlichen Stand in unserem Leben einnehmen. Ich habe im Moment so den Eindruck, dass es gut wäre, dafür zu beten. Und es kann sein, dass jeder an einem anderen Punkt steht, was jetzt diese Charaktereigenschaften oder diese Kriterien angeht. Und ich möchte einfach für die einzelnen Punkte beten. Und jeder kann das still für sich tun. Und werde aber auch jetzt danach noch eine Zeit der Stille geben, wo jeder dann das ergänzen kann, was ihn betrifft. Jesus, ich bitte dich für diejenigen, die Angriffen ausgesetzt sind, die im Moment in Anfechtungen sind, dass sie durchhalten, dass sie in ihre Berufung kommen und darin leben können. Ich bitte dich darum, dass sie nicht aufgeben. Ich bitte dich um diejenigen, die eine Sehnsucht haben nach Gottes Gegenwart, die sich danach sehnen, in einem Lebensstil der Anbetung zu leben, die vielleicht Angst davor haben, was die anderen sagen. Ich bitte dich um dieses David-Herz, was befreit sein kann, was jubeln kann. Ich bitte dich um diese Leichtigkeit, um diese Freude, die David hatte, als er da getanzt ist. Herr, dass jeder von uns so eine Art Bundeslade bei sich hat, deine Gegenwart bei sich hat, die so kostbar ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, den Fokus in allen Umständen unseres Lebens auf dich auszurichten. Egal was passiert, egal was wir hören und sehen und erleben, dass wir dich anbeten können als den, der alles regiert. Ich bitte dich für eine Haltung der aufrichtigen Buße und Umkehr und um das Bewusstsein, dass du uns reinigst und dass deine Gnade für uns da ist, dass du uns vergibst. Schaffe du in uns ein reines Herz. Gib uns einen beständigen Geist. Erfreue uns mit deiner Hilfe. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns. Amen.